CRM 92.4, das christliche Radio München mit Denkmal. Moderation Annika Eller.
Hallo. Spargelanbau auf Sumatra. Das war die Mission seines deutschen Vaters. Dabei lernte dieser die indonesische Mutter kennen. Als Kind erlebte Carlo Röding, dass er zu deutsch war, um in Indonesien hineinzupassen, und zu indonesisch, um hier in Deutschland dazuzugehören. Heute erzählt er bei uns über seine Identitätssuche und wie er sein Zuhause gefunden hat. Wir hören auch über seine Arbeit als Pastor der indonesischen Gemeinde Jamaat hier in München.
Keep listening to Christian Radio Munich.
Hier in Denkmal auf der 92.4 oder im DAB Plus oder im Stream oder als Podcast. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu hören. Mein heutiger Gast ist Carlo Röding, Jahrgang 1992, demnächst 33 Jahre alt. Herzlich willkommen, Carlo.
Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
Ja, ich habe mich gefreut, dass du zugesagt hast. Du bist ja Pastor der indonesischen Gemeinde Jamaat hier in München. Vielleicht erst einmal, was bedeutet Jamaat?
Jamaat ist das indonesische Wort für Gemeinde. Und unser Name ist Jamaat Indonesien München, also Gemeinde Indonesien München im Grunde, ja.
Ja, okay. Also Gemeinde und Gemeinde, wenn man Jamaat-Gemeinde sagt.
Das ist, quasi.
Ah, okay. Da müssen wir ein bisschen dran feilen, wie wir das im Deutschen dann sagen. Du hast ja deine ersten Jahre eben auch in Indonesien verbracht, mit einer indonesischen Mutter und einem deutschen Vater. Wie war das? Wie war das Leben dort so?
In Indonesien? Mhm. Sehr warm.
Ja.
Also Indonesien ist ja immer, es liegt ja im Äquator, also wir haben jeden Tag 30, 32 Grad, Sonne geht um 6 auf, geht um 6 unter. Aber es ist schön, es war eine schöne Zeit, sehr kommunal. Wir lebten natürlich in der, sag ich mal, Hauptstadt der Großinsel von, wo meine Mutter herkommt, in Medan. Bin dort zur Schule gegangen.
Das ist die Insel Sumatra.
Das ist die Insel Sumatra, genau. Mhm. Bin dort zur Schule gegangen, erste Klasse, und ja, war anders als hier. Aber auch eine sehr, sehr schöne Zeit, und man hat viel Zeit draußen verbracht, viel Zeit mit Freunden, immerzu zusammen. Genau, das ist so indonesischer Lifestyle, würde ich sagen.
Ja. Du hast schon was zum Klima gesagt, also es ist ziemlich feucht auch, oder?
Absolut, ja, sehr, sehr. Also sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Ja, wie viel Prozent, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist natürlich warm und feucht. Aber man gewöhnt sich dran mit der Zeit.
Ja, ich habe es schon am Anfang der Sendung verraten. Dein Vater ist ja nach Indonesien gekommen, um dort Spargel anzubauen. Ja. Irgendwie eine witzige Mission so.
Ja, würde ich auch, denke ich auch, wenn ich so zurückdenke. aber war glücklich, dass er dorthin gegangen ist. So hat er meine Mutter kennengelernt. So hatten wir, so bin ich dann auch geboren worden. Aber er hat immer schon im Lebensmittelbereich gearbeitet und wurde dorthin geschickt, hier von der deutschen Firma, um dort Spargel anzubauen, in den Bergen von Indonesien.
Mhm. Ja. Jetzt hat er dann eine Arbeit bekommen in einer Biotech-Firma.
Genau, richtig, ja. Er hat eine Biotech-Firma angefangen, hat er als Koch eigentlich. Genau. Mhm. Und hat dann aber dort wohl irgendwie reingefunden, wollte nicht als Koch weitermachen, Biotech, und ist dann relativ früh, also mit 30 war er da, 29, 30 ist er dann dort runter, oder sogar noch früher, glaube ich, 28.
Und war das Ziel eigentlich, dass man dort eine neue Sorte probiert oder dass man eine größere Ernte bekommt als hier, oder warum gerade Indonesien?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zum einen ist es, glaube ich, zur Ausweitung der Ernte. Es war jetzt nicht eine neue Sorte. Aber in Indonesien, dadurch, dass das Klima gleich ist über das ganze Jahr und man eigentlich immer die gleichen Umstände hat und sehr fruchtbaren Boden, hat man natürlich mehrere Erntemöglichkeiten. Und ich glaube, dass...
Mehrmals im Jahr.
Ja, und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Gedanke, dorthin zu gehen und das dort zu probieren.
Ja. Spannend. Genau. Und dann hat er deine Mutter kennengelernt, die haben eine Familie gegründet. Und du warst also die erste Zeit von deinem Leben dort, du hast da auch die erste Klasse von der Schule besucht.
Ja.
Ist es schwierig eigentlich, Indonesisch zu sprechen, zu schreiben?
Nein, also ich sage immer allen Leuten, Indonesisch ist eine der einfachsten Sprachen, die es gibt.
Wahrscheinlich, weil du es so früh gelernt hast.
Das vielleicht zum einen, aber ein interessanter Fakt über Indonesisch, es gibt keine Zeiten. Also in Deutsch haben wir ja die verschiedenen Formen für die Zeiten.
Ja.
In Indonesien, wenn ich was sagen will, was in der Vergangenheit ist, sage ich gestern. Wenn ich sagen will, was in der Zukunft ist, sage ich quasi morgen.
Okay.
Um so die Zeit zu bestimmen.
Morgen gehe ich und so.
Genau, morgen gehe ich, ja.
Ja. Ah, okay. Das ist, macht einiges einfacher, das stimmt. du hast aber auch gesagt, eigentlich warst du immer so ein bisschen ein Außenseiter, weil du warst ja nicht ganz Indonesier, du warst auch nicht ganz Deutscher. Das heißt, in Indonesien warst du so ein bisschen der Fremde.
Ja, schon. Also ich war zu hell, um Indonesisch zu sein.
Mhm.
In Deutschland war ich dann von der Haut, genau. Also wenn man mich kennt, wahrscheinlich in Deutschland würde man sagen, ich bin eher ein bisschen auf der dunkleren Seite, aber...
Könnte einfach braun gebrannt sein.
Ja, könnte auch braun gebrannt sein. Aber es war immer schon so, dass man das gemerkt hat in der Schule und mit den Kindern in der Nachbarschaft. Da war es dann schon recht klar, dass es der eine, der ist der Ausländer oder der Europäer oder der nicht von hier ist, genau.
Mhm.
Ja.
Dann haben deine Eltern entschieden, ihr zieht nach Deutschland.
Ja.
Und das heißt, mit nicht super guten Deutschkenntnissen wahrscheinlich bist du dann hier in die zweite Klasse gekommen.
Ja, es ging. Also
dein Papa hatte gut mit dir trainiert. Mein Papa
hat Deutsch trainiert.
Ja.
Er hat sogar in den letzten Monaten, bevor wir zurückgezogen sind, nochmal einen Deutschlehrer quasi in Indonesien für mich und meine Schwester, weil meine Schwester ist 3 Jahre jünger. Die war dann noch quasi, hat gerade erst reden gelernt, als wir mehr oder weniger zurück sind, also mit 3, 4 Jahren. Und hat dann natürlich Indonesisch gelernt als erste Sprache und musste das dann erstmal wieder mitkriegen, ja.
Ja, genau.
Ja.
Das heißt, du bist dann nach Deutschland, das war auch hier bei München?
Es war hier im Erdinger Landkreis, genau, da.
Und da warst du dann der Halb-Indonesier?
Da war ich dann der Halb-Indonesier, beziehungsweise eben nicht der Deutsche oder nicht das deutsche Kind. Da. Auch dort hat man es schnell gemerkt, in der Schule und in der Nachbarschaft, wenn man dann kommt und fragt, was für einem Ausländermann unterwegs sei. So bin ich aufgewachsen und das war irgendwie irgendwann für mich auch so ein bisschen Normalität, nirgendwo richtig reinzupassen. Aber ich hatte schon viele, also ich hatte auch gute Freunde, die das gerade thematisiert haben, aber das Thema war schon.
Ja, wir sprechen gleich weiter über dieses Thema auch und wie du deine Antworten auch gefunden hast.
CRM 92.4. Wir reden über Gott.
Ich spreche heute mit Carlo Röding von der indonesischen Gemeinde hier in München. Wir haben gehört, dass du die zweite Klasse als erstes gemacht hast, als du nach Deutschland gekommen bist. Und es war nicht ganz easy reinzupassen, weil du da eben auch aufgefallen bist, hattest etwas dunklere Haut vielleicht als die meisten bleichen Europäer. Ich schließe mich ein. Wozu hat das geführt, sage ich mal? Einige Freunde hattest du, aber wurdest du auch regelrecht gemobbt, weil du anders ausgeschaut hast?
Es gab auch schon Mobbing, also auch in Indonesien schon gab es das, dass Also eine traurige Geschichte, was heißt traurig, aber es ist irgendwie hat man Europäer damit assoziiert, dass sie gerne Salat essen und dann,
okay.
Und dann kamen die Kids und haben dann Blätter von den Bäumen genommen. Hier, du bist doch Europäer, ist doch hier ist doch dein Salat und sowas.
Aha. Das finde ich ja jetzt spannend. Ist man in Indonesien kein Salat?
Doch, auch schon. Also, nicht so, tatsächlich gar nicht so sehr wie wir hier. Es ist nicht ganz so weit verbreitet und nicht normal. Mhm. Aber wohl haben die Kids das irgendwie damit assoziiert. Und auch hier in Deutschland war es dann auch immer, also nicht immer, aber mal ab und zu dann, ja, du bist dann halt Ausländer und wirst halt mal hier hinterher gerufen, mal da. Irgendwie, glaube ich, hat es so dazugehört. Leider.
Hm.
Führte dann aber auch irgendwann dazu, dass ich selber anfing, mir das nicht mehr gefallen zu lassen.
Was bedeutet das?
Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer ein bisschen größer war als die anderen, also ein bisschen auch stabiler gebaut und vielleicht auch ein bisschen kräftiger als die anderen. Und da habe ich dann auch physisch zur Wehr gesetzt, also wirklich dann mal auf dem Schulhof, jetzt nichts Großes, nicht, dass man irgendwie was gebrochen hat oder so, aber Raufereien auf dem Schulhof gab es dann, ja, schon mal.
Hat das die anderen abgeschreckt dann?
Für eine Weile. Aber kam immer wieder. Ich bin auch oft umgezogen. Und dann musste man sich gefühlt als Schüler immer wieder neu beweisen.
Ja. Okay.
Ja.
Das heißt, du hast dich da so ein bisschen zur Wehr gesetzt.
Ja.
Aber das war noch nicht das Ende vom Lied sozusagen. Das war noch nicht die richtige Antwort, mit der du deinen Frieden hattest, oder?
Nee, absolut nicht. Es hat mir auch eigentlich, wenn man wirklich reingeht, nicht gefallen. Dass erstmal, dass man sich überhaupt zur Wehr setzen muss.
Mhm.
Und hat sich aber dann halt einfach so ergeben. Und irgendwann ist das nicht Normalität, aber es wurde dann so ein bisschen einfach gewöhnlicher. Ich wusste, okay, wenn das passiert und ich das nicht hören möchte, dann muss ich mich zur Wehr setzen. Da hat sich dann auch irgendwann so ergeben, dass ich das nicht hören konnte, wenn das gegenüber anderen Leuten gesagt wurde. Also anderen Ausländern oder anderen Leuten, die einfach gemobbt worden sind. Wenn es Freunde waren, dass ich mich da auch erst verbal zur Wehr gesetzt habe und dann, wenn es dann nicht ging, immer leider auch physisch.
Okay. Wussten deine Eltern davon?
Ja, klar. Ich bin jetzt ganz offen. Ich habe auch einen Verweis bekommen dafür in der Schule. Wurde am Elternsprechtag war das dann auch Thema. Nicht oft, aber gab es dann schon ein, zwei, drei Mal. Ja.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Ich kann mich gar nicht mehr so ganz dran erinnern, aber.
Haben sie mit dir geschimpft oder haben sie eher gesagt, gut, dass du dich verteidigst oder?
Nee, also eigentlich waren sie immer so, nein, du solltest sie nicht da mit deinen Fäusten, glaube ich, zur Wehr setzen. Jedoch haben sie auch gesagt, dass sie es verstehen und dass es nicht richtig ist, auch das zu sagen. Und es haben mich eigentlich immer darin belehrt oder gesagt, hey, das, was du empfährst, das solltest du niemals selber machen. Denk immer daran, was du erfahren hast und sei vorsichtig mit deinen eigenen Worten, wie du gegenüber anderen auftrittst, wenn mal die Rollen anders sein sollten.
Mhm.
Genau.
Deine Eltern sind auch gläubig?
Meine Eltern sind gläubig. Also meine Mutter immer sehr, sehr gläubig gewesen. Mein Vater zur Anfangszeit tatsächlich nicht. Aber ich glaube auch, da waren die Gebete meiner Mutter sehr, sehr stark, dass er zum Glauben gekommen ist, ja.
Mhm. Das heißt, haben die mit dir dann auch gebetet als Kind oder wie hat sich das geäußert sozusagen, dass deine Mutter vor allem dann auch den Glauben hatte?
Ja, meine Mutter hat immer mit uns gebetet, hat uns immer daran erinnert, auch vor dem Essen beten, vor dem Schlafen beten. Und meine Mutter, dadurch, dass sie ja hier als Indonesierin nach München gekommen ist, musste sie sich auch erstmal eine Gemeinschaft suchen. Und die Gemeinschaft war dann im Grunde unsere Gemeinde, unsere Kirche. Und da hatten wir natürlich unsere Aktivitäten, Gebetstreffen und so weiter. Wo mein Vater hat zu der Zeit öfter mal im Ausland gearbeitet. Das heißt, war dann unter der Woche weg. Und dann war es so, meine Mutter hat dann gesagt, ja, kommt ihr mit? Kommt ihr mit zum Gebetstreffen, zum Gottesdienst? Und so war das immer ein Thema bei uns.
Mhm. Ja. Und ihr seid mitgekommen, oder?
Wir sind mitgekommen, ja, ob wir wollten oder nicht.
Ach so, das war keine eigentliche Frage, sondern mehr so rhetorisch.
Also, rhetorisch, ja.
Ihr kommt mit. Ja, okay, gut. Du hast dann auch irgendwann mal deine Liebe zur Musik entdeckt.
Ja, relativ früh. Also meine Mutter hat uns klassisch asiatisch, sage ich immer, sehr früh zum Musikunterricht geschickt. Ich habe dann klassische Gitarre gelernt, so ganz zu Beginn, glaube ich schon in der zweiten, dritten Klasse, als ich hergekommen bin. Bin dann auf ein musisches Gymnasium gegangen für eine kurze Zeit, habe dann dort Klavierlernen gespielt. Und irgendwann fand ich es cool, eine Band zu gründen und habe dann mit Freunden aus der Schule gesagt, komm, das wäre doch cool, wenn wir ein bisschen zusammen Musik machen.
Mhm. Ja. Hat das dein Selbstvertrauen beeinflusst?
Ich glaube schon. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war es schon, man wurde schon irgendwie selbstbewusster oder man musste zumindest Selbstbewusstsein zeigen, wenn man dann auf die Bühne gegangen ist und spielen musste. Aber hat mit sich selbst auch oft gehadert, weil man natürlich dann trotzdem mit sich selbst und seinem eigenen Selbstbewusstsein kämpfen musste. Es war so ein bisschen beides, glaube ich.
Ein bisschen Rampenfieber war auf jeden Fall noch da.
Ja.
Okay, und du hast da gesungen in der Band und auch Gitarre gespielt?
Genau, ja.
Ja, genau.
Ja.
Hast du auch die Musik selbst geschrieben?
Ja, größtenteils habe ich die Musik geschrieben. Dann natürlich vor allem die Texte, die Musik dann mit meinen Bandkollegen, wo auch meine Schwester auch dabei war. Die hat Schlagzeug gespielt und spielt bis heute noch.
Mhm.
Genau, Musik haben wir immer zusammen gemacht, aber die Songtexte habe ich größtenteils geschrieben, ja.
Auf Deutsch oder?
Auf Englisch. Hm? Ich wollte nie Deutsch singen. Irgendwie, keine Ahnung, hat das vielleicht auch damit zu tun gehabt, irgendwo im Unterbewusstsein, dass ich nie wirklich wusste, okay, Deutsch oder Indonesisch oder wie auch immer, Englisch.
Machen wir Englisch, das geht überall.
Genau.
Du hast schon für die internationale Karriere vorgesorgt quasi.
Das war der Plan.
Ja, und dann warst du auch immer wieder on Tour und hattest auch deine Erfolge damit.
Ja, also da sind wir glücklich. Also wir kommen ja eigentlich, oder sage ich mal, größtenteils aus dem Landkreis oder aus dem Landkreis Erding, ein bisschen außerhalb.
Mhm.
Haben dann 2014 in München bei einem Contest mitgemacht. Fünf Jungs und Mädels, keine Ahnung, also zwischen 13 und 17 sowas. Haben den dann irgendwie gewonnen und von dort ging es dann los. Und haben dann wirklich, sage ich mal, in den letzten 3 Jahren wirklich über das Jahr immer 30, 40, 50 Konzerte gespielt über die ganze Republik hinweg.
Und ihr habt euch einen coolen Namen gegeben.
Living hießen wir, ja.
Einfach?
Einfach leben.
Leben.
Ja.
Ja, sehr gut. Leider hast du mir jetzt nichts mitgebracht von dieser Band. Das wäre noch witzig gewesen. Aber vielleicht kannst du ja überlegen, ob du selber was singen willst.
Live im CRM-Studio.
Scala Pugli, Scala Hormat, Signap Hatikum Nyambahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Wow, ungewöhnliche Töne hier im Denkmal. Vielen, vielen Dank, das war Carlo Röding auf Indonesisch. Was hast du da gesungen?
Ich habe ein Lied gesungen, das heißt eigentlich Keiner ist wie du. Und die Lyrics sagen im Grunde eigentlich alle Lob. Alle Anbetung gehört dir und keiner ist wie du, so im Grunde.
Mhm.
Genau.
Okay, der Text kommt mir bekannt vor, den gibt es auch auf Deutsch, aber wahrscheinlich mit einer anderen Melodie.
Ja.
Genau. Wir haben darüber gesprochen, wie es war in der Schule und dass du Musik gemacht hast auch. Und du hast dann auch angefangen nach dem Abi zu studieren, BWL.
Ja.
Ja, warum gerade BWL?
weil ich nicht wusste, was ich sonst studieren soll. Mhm. Das war so ein bisschen immer die Frage, was mache ich, wie geht's weiter? Hatten überlegt, irgendwie ins Ausland zu gehen für ein Jahr. Da war ich dann irgendwie zu unorganisiert und habe es nicht hingekriegt. und dann hat mein Vater gesagt, komm, du bist eigentlich ganz gut darin, Sachen zu organisieren, Sachen zu planen. Das konnte ich schon immer ganz gut. Und dann hat er gesagt, dann studiere halt erstmal BWL. Habe ich eingeschrieben und glücklicherweise konnte ich das dann hier in München studieren.
Ja. Mhm. Genau. Und hast du dann auch in diesem Bereich gearbeitet?
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe als Werkstudent angefangen schon zu arbeiten in einem Startup hier in München. Es war zwar immer im Wirtschafts-, also im BWL-Bereich, Management, Sales, aber in einer IT-Firma und habe dann dort fast 10 Jahre verbracht. Also fast 10 Jahre mit meinem Werkstudentendasein und dann Angestellten-Dasein, genau.
Mhm. Ja. Und hast du jemals gedacht, dass du nach Indonesien ziehen möchtest oder da eine Weile leben?
Nach Indonesien tatsächlich eher nicht. Indonesien war für mich immer schön als Urlaub, für mich immer schön, ein paar Wochen zu verbringen. Es ist schon sehr anders als hier. Und dadurch, dass ich dann doch länger hier verbracht habe, kam für mich Indonesien nie wirklich in Frage zum Leben, zum Wohnen. Jetzt ab und zu denken wir drüber nach, aber wahrscheinlich eher nicht.
Es wird wahrscheinlich auch schwieriger, je länger man dann in dem neuen Land ist, jemals wieder zurückzugehen. Aber du hast gesagt, wir haben darüber gesprochen. Da hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Du hast eine Frau kennengelernt aus Indonesien, als sie hier war zum Studieren. Und ihr habt dann geheiratet später.
Genau. Meine Frau Jane. Kein indischer Name, aber
Jane.
Jane, ja. Mhm. Sie ist hierher gekommen vor jetzt auch schon vor 9 Jahren zum Studieren. Dann haben wir uns hier kennengelernt in der Gemeinde. Ist hier in die Gemeinde gekommen, um auch erstmal natürlich eine Gemeinschaft zu suchen, eine indonesische. Haben uns kennengelernt und sind uns näher gekommen und haben letztes Jahr geheiratet. Ja.
Mhm. Das ist noch ziemlich frisch.
Noch ziemlich frisch, ja.
Du hast aber auch gedacht, du willst dich auf was anderes noch konzentrieren als nur BWL und den Betrieb, wo du warst. Mhm. Und hast ein Fernstudium an einer Bibelschule belegt. Wie kam das?
Das kam eigentlich daher, dass ich schon immer gefühlt hatte, dass meine Berufung eher im Dienst und eher in der Gemeinde und in der Kirche war. Hatte auch von klein auf öfters davon gehört. Meine Mutter hat gebetet, als sie noch im Bauch war, hat sie gesagt, Gott, das ist dein Kind, nicht meins. Und es hatte immer schon irgendwie die Berufung. Bin aber oft davon weggelaufen, lange weggelaufen, habe gesagt, Gott, lass mich lieber erstmal was anderes machen. Aber letztendlich, dann habe ich Fernstudium beim Hillsong College in Australien, Sydney gemacht, aber hier in Deutschland. Bei der großen Hillsong.
Church,
ja.
Mhm. Wie lange hat das gedauert?
Ich habe bis jetzt 1 Jahr gemacht und man kann dort bis zu einem Bachelor machen, über 4 Jahre hinweg. Momentan mit der Gemeinde und allem drum und dran komme ich gerade nicht wirklich dazu. Bei denen kann man Jahr für Jahr machen. Das ist das Schöne, kriegt dann auch immer quasi eine Bestätigung über das Jahr. Und überlege schon noch irgendwann weiterzumachen, wenn sich alles ein bisschen stabilisiert hat oder beziehungsweise einfach läuft, sage ich mal.
Aber hier musstest du in sehr jungen Jahren, du warst ja noch nicht 30, als du die Gemeinde übernommen hast.
Ja, das war sehr, sehr früh, weil sich bei uns vieles in der Gemeinde getan hat. Unsere Gemeinde gibt es seit 1990 hier in München. Gegründet von einem Ehepaar, die in den 70ern hergekommen sind. Leider ist dann unser Ältester 2014 verstorben. Dann gab es erst die erste große Veränderung. eine neue Leiterschaft, neue Ältestenschaft, die dann aber auch im Jahr 2020 dann gesagt haben, wir ziehen uns komplett zurück. Und dann war die Frage, wie geht es weiter mit der Gemeinde? Wer macht weiter? Gibt es jemanden, der weitermachen möchte? Und ich habe gesagt, okay, ich bin schon immer in dieser Gemeinde gewesen, es liegt mir viel daran, an der Gemeinde. Habe gesagt, komm, organisieren kann ich ja, ich habe ja BWL studiert, das geht schon. Und habe dann gesagt, ich fange erstmal oder helfe erstmal aus und versuche zu leiten, so gut es geht.
Mhm.
Mit der Gedanken, dass es vielleicht in 1, 2 Jahren, 3 Jahren doch wieder jemand anders gibt, der das dann komplett übernehmen möchte.
Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, jetzt bist du schon ein paar Jahre da.
Jetzt ist es das 5. Jahr. Mhm. Und seit Ende 2023, Dezember, bin ich eben auch pastoral in der Pastoral und Verantwortung der Gemeinde. Genau.
Mhm. Mhm.
Ja.
Haben Leute gesagt, du bist viel zu jung? Oder waren sie einfach dankbar, dass jemand da war?
Ich glaube, es gab ein paar, die schon gesagt haben, das ist schon jung. Aber unsere Gemeinde ist generell sehr jung. Wir haben viele Studenten, viele Auszubildende, viele Leute, die hierher kommen zum Lernen. Von dem her war ich dort bin ich jetzt dort mit 33 schon eher einer der Älteren. Es gibt schon ein paar noch, aber ja.
Ja. Und dieses Jahr wurdest du auch in den Vorstand von der Evangelischen Allianz in München gewählt.
Ja, ja, das ist eine Ehre.
Das bedeutet, Ökumene ist auch eine Sache, die dir auf dem Herzen liegt.
Absolut, absolut. Ich glaube, die Einheit des Christentums, der Christen, vor allem von uns, die wir an Jesus glauben als Retter und Erlöser, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass wir da zusammenkommen, auch wenn wir unsere Unterschiede haben. Aber ich glaube, es gibt so viel mehr, das uns vereint eigentlich, als das uns trennen sollte. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen und bin dankbar, dass ich da irgendwie meinen Teil beitragen kann.
Christliches Radio München. Das Beste aus 2 Jahrtausenden.
Hier ist Denkmal im Gespräch mit Carlo Röding von der indonesischen Gemeinde hier in München. Pastor Röding, das klingt doch gut.
Ja, muss man sich dran gewöhnen.
Ja, war das eine große Umstellung für dich?
Ja, schon, ja. Es ist ganz anders, als, sag ich mal, normal im Betrieb zu arbeiten und naja.
Oder einfach so
oder
mitzuarbeiten.
Einfach so mitzuarbeiten.
In einer Gemeinde.
Ja, es ist ganz anders.
Ja, erzähl ein bisschen über die Gemeinde. Du hast gesagt, das ist eine sehr junge Gemeinde. Wie viele seid ihr ungefähr?
Wir sind ungefähr, also sonntags zum Gottesdienst sind wir momentan zwischen 70, 90 Leute. Und ich würde sagen, wir sind zu 70% wirklich Studenten, Auszubildende, FSJler, alles, was so dazugehört. Und zu 30% Familien, junge Familien, vor allem die nach dem Studium geheiratet haben und Kinder bekommen haben und ein paar ältere Familien auch noch, genau.
Was macht euch so aus? Wie muss man sich einen Gottesdienst bei euch vorstellen?
Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, sehr familiär. Mhm. Es ist sehr familiär. Dadurch, dass es natürlich auch noch ein sehr großer Bezug zur Kultur da ist, machen wir immer noch alles auf Indonesisch, aber immer mit deutscher Übersetzung oder andersherum, dass beide Sprachen eben quasi dort sind. Und
viel Musik?
Viel Musik, ja. Viel Lobpreis. Mhm. Teilt sich schon so eher in, sag ich mal, Hälfte Lobpreis, Hälfte Predigt, mehr oder weniger. Mhm. Auf. Genau.
Und gibt es Predigten unter einer Stunde?
Wir versuchen es. Dadurch, dass man natürlich die Übersetzung hat, dauert es ein bisschen länger. Wir setzen uns als Ziel 45 Minuten mit Übersetzung. Da muss man dann schon wirklich fit sein.
Und das bist du ja dann, gut vorbereitet, oder?
Ich tue mein Bestes.
Ja, sehr gut. Und ihr trefft euch auch unter der Woche?
Wir treffen uns auch unter der Woche. Wir haben Gebetstreffen dienstags. Wir haben Kleingruppen, die sich ganz unterschiedlich treffen. Also je nachdem, wie sie wollen und welche Uhrzeit und wo. Genau. Ja.
Okay. Also ich finde, es klingt schon mal spannend, da rein zu gucken. Ja. Das wäre also auch okay, man würde auch was verstehen, wenn man nicht Indonesisch spricht.
Absolut, also wenn man nicht Indonesisch spricht und nicht Deutsch, haben wir auch immer noch jemanden, der es auf Englisch dann übersetzen würde, aber dann quasi normalerweise direkt neben einem, so ins Ohr.
Ah, verstehe, okay. Ja. Und wo trefft ihr euch?
Wir treffen uns in Freimann, München Freimann im Norden. Die Bushalte, also es ist die Grosonstraße, am Euroindustriepark.
Ja.
Genau, ja.
Ja, das kennt der eine oder andere. Man kann auch im Internet nachschauen unter jim-icg.de. Genau. jim-icg.de. Genau. Und ihr seid auch, glaube ich, in den sozialen Medien. Bei Instagram zum Beispiel?
Ja, sind wir auch unter dem gleichen Namen oder fast gleichen Namen.
Ja.
Ja.
Eine Sache, die ich noch fragen wollte, ist, wie sprichst du mit Gott, beziehungsweise spricht er auch zu dir? Ich glaube, du hast da ein besonderes Erlebnis, was du erzählen kannst.
Ja, ich... wie gesagt, von klein auf haben wir immer gelernt, mit Gott zu sprechen, durchs Gebet und immer als Gott Jesus, als Gott, vor allem als Gott, sag ich mal. Aber irgendwann hatte ich auch wirklich immer wieder die Erlebnisse, dass Gott zu mir gesprochen hat und sich mir gezeigt hat. Und für mich war eines der einschneidenden Erlebnisse, war in meinen Anfang 20, glaube ich, war das, mit der Schule fertig, Studium gerade angefangen und schon immer nach dieser Identitätssuche, wo gehöre ich hin, zu wem gehöre ich wirklich. Und da weiß ich noch, das war wirklich der Moment im Gebet, wo ich gemerkt habe, dass Gott gesagt hat, du gehörst zu mir. Es ist nicht so wichtig, ob du jetzt Indonesisch oder Deutsch bist. Du gehörst zu mir und ich liebe dich so, wie du bist. Und du kannst das voll und ganz leben, du kannst voll und ganz deutsch sein, du kannst voll und ganz indonesisch sein, aber voll und ganz gehörst du zu mir. Und das war so der erste Moment, was mich auch wirklich befreit hat, nicht mehr dran zu denken, bist du jetzt voll indonesisch, bist du jetzt deutsch, wo gehörst du hin? Seitdem fühle ich mich einfach zugehörig, wo auch immer ich bin.
Das ist doch wunderbar.
Ja.
Also nicht mehr das eine oder andere sein zu wollen, sondern einfach sich selbst.
Ja, absolut. Und das kam einfach dadurch, dass er gesagt hat, ich liebe dich so, wie du bist. Ja. Ja, das war in den 20ern und habe ich Gott gemerkt als Vater, als liebender Vater. Und jetzt vor ein paar Jahren, kurz bevor ich 30 geworden bin, gab es wieder ein großes Erlebnis, ein einschneidendes Erlebnis, wo ich Gott als König und als mächtigen, großen König erlebt habe in meinem Leben, dem ich voll und ganz vertraue und dem ich folge. Egal, ob ich jetzt genau weiß, was in Zukunft liegt oder nicht liegt. Ja, genau. Das war auch nochmal ein einschneidendes Erlebnis, nachdem ich etwas gegen Gott rebelliert hatte und ein bisschen versucht habe, mit ihm zu debattieren, zu diskutieren, zu kämpfen.
Ja. Und da war es eher auch so eine Gefühlsregung, kann man sagen, oder? Dass du weinen musstest.
Absolut, absolut. Also es war ein Lobpreisabend auf einer Konferenz. Ich hatte dort viel mit dem Gedanken zu machen, Gott, folge ich jetzt meiner Berufung? Das war ja, ich habe 2020 die Verantwortung für die Gemeinde übernommen, dann das Studium für ein Jahr gemacht. Aber ich hatte ja 10 Jahre, in denen ich gesagt habe, Gott, lass mich lieber mein Ding machen. Ich weiß, du liebst mich, aber lass mich mein Ding machen. Und ich habe Gott gefragt, soll ich wirklich jetzt voll und ganz hier in den Dienst gehen und dir vertrauen, dass das auch wirklich alles läuft und dass es funktioniert. Und ich habe Gott gefragt, wie kann ich dir vertrauen? Wie weiß ich, dass du es gut meinst? Wie weiß ich, dass es mir gut gehen wird? Wie weiß ich, dass Versorgung da ist? Und habe gesagt, Gott, zeig dich mir. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, dass es mein Weg ist. Und ich habe gesagt, Gott, ich gehe jetzt während dem Lobpreis ganz weit hinter, setze mich hin. Ich werde nicht singen, ich werde nicht beten, bis du dich mir zeigst, bis du mir zeigst deine Souveränität, bis du mir zeigst, dass das meine Berufung ist, bis du mir zeigst, dass du versorgen wirst. Und ich habe nach dem zweiten Lied oder im zweiten Lied konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen. Ich musste aufstehen, ich musste mitsingen, mitbeten und In dem Moment hat er auch mir viel gezeigt davon, was es bedeutet, dass er König ist und worauf ich mich verlassen kann. Und das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Seitdem sage ich Gott, ja, was immer du willst, wir gehen.
Ja. Ja. Das klingt wie ein starkes Gefühl der Geborgenheit.
Ja, ein Gefühl der Geborgenheit. Mhm. Ein Gefühl, ja, eher der Geborgenheit. Ich wollte gerade sagen Sicherheit. Sicherheit ist es nicht unbedingt, sondern wirklich zu wissen, du bist geborgen, aber was kommt, weiß ich nicht. Mhm. Oder zumindest nicht immer.
Ja, ja, genau. Und dass Gott eben den Weg auch mitgeht.
Absolut.
Wir wollen noch kurz auf eine Veranstaltung verweisen im Oktober. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, im Oktober, ich bin... Vorher hatten wir ja gesprochen, Ökumene und gemeinsames Leben des christlichen Leibes ist mir wichtig. Und wir sind da auch in einem Netzwerk von internationalen Gemeinden hier in München. Das heißt ICEM, das bedeutet einfach nur interkulturell evangelisch München. Und wir haben einen gemeinsamen Gottesdienst im Jahr, den wir am 19. Oktober am Nachmittag um 15 Uhr in der Kreuzkirche beim Hohenzollernplatz haben, wo wirklich dann die verschiedensten Gemeinden zusammen einen Gottesdienst gestalten, mit ihren eigenen Kulturen, ganz viel Musik auch, ganz viel kulturelle Musik. Alles wird auf Deutsch oder auf Deutsch moderiert oder übersetzt, sodass auch jeder versteht und jeder ist eingeladen und kann das dort genießen.
Spannend. Das sagen wir nochmal später auch durch, wenn es ein bisschen näher ist. Aber schon mal vormerken, 19. Oktober um 15 Uhr in der Kreuzkirche. Das klingt sehr spannend und damit ist unsere Zeit leider schon vorbei. So schön, dass du da warst, Carlo Röding, Pastor in der indonesischen Gemeinde. Alles Gute dir, Gottes Segen.
Dankeschön, Gottes Segen.
Christliches Radio München. Fakten und Glauben.
Damit sage ich vielen Dank, dass du dabei warst heute. Und wenn du dich melden möchtest, dann sehr gerne an eine Mail schicken an redaktion@christlichesradio.de oder auch Messages schicken, anrufen unter 0151 708 5092 4. Wir freuen uns auch, wenn du uns likest, wenn du uns abonnierst. Du findest alle Informationen unter christlichesradio.de im Netz. Und hör uns wieder heute Nachmittag schon um 17 Uhr die Sendung Praise mit wundervollen Tönen von Carrie Job. Morgen Musikcafé und Top 10 wie gewohnt. Ich bin Annika Eller. Gottes Segen. Bis bald.
Du hörtest eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen gemeinnützigen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Dietmar Bayer und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind im UKW auf 92,4 Montag bis Freitag von 14 bis 15 mit einer Wiederholung von 0 bis 1 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Über das Digitalradio DAB Plus empfängst du uns montags bis freitags von 16 bis 18 und von 0 bis 1 Uhr. Unter CRM924 findest du uns bei allen Podcast-Anbietern. Auf unserer Homepage gibt es mehr Informationen zum Programm. www.christlichesradio.de. Unsere Postadresse lautet Christliches Radio München, Maistraße 5 in 80337 München. Die christlichen Medien München senden auch bei München TV sonntags um 10:30 Uhr. Wir wünschen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.